BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, guten Morgen und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von der BR Heimat. 2 Stunden Ratsch am Vormittag stehen uns bevor. Mein Studiogast heute, den begrüße ich mit Grüß Gott, Herr Delta Hotel 1, November Echo Kilo. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Guten Morgen Bayern. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Ich bin der Eckhard Kraus aus Nürnberg, mein Amateurfunkrufzeichen DH1NEK oder wir buchstabieren das Delta Hotel 1 November Echo Kilo. Dann versteht man es überall auf der Welt.
So ist es. Eckhard Kraus heißt er mit bürgerlichem Namen und er ist ja nicht der Sprecher des Deutschen Amateurradioclubs, sondern der...
Als Funkamateur bin ich Mitglied im Deutschen Amateurradioclub. Das ist unser großer deutscher Bundesverband der Funkamateure mit zahlreichen Mitgliedern. Der ist unterteilt in verschiedene Distrikte. Ich komme aus Nürnberg, bin somit im Distrikt Franken beheimatet und bin dort zuständig in unserer Organisation für den Distriktsrundspruch Franken, der redaktionelle Teil und auch die Aussendung dieses Frankenrundspruches immer am Freitagabend.
Ein Distriktsrundspruch, da werden wir noch drüber reden, da werden wir noch drauf kommen, was das denn ist. Die Welt der Funkamateure und jetzt habe ich es richtig gesagt, gell?
Korrekt.
Nicht die Welt der Amateurfunker, das sagt man jetzt in diesen Kreisen, sondern die Welt der Funkamateure. Hoffentlich halte ich es auch durch. Keine Zeit, dass ich mich verhaue, Kraus. Mögen Sie mir verzeihen. Eine weite Welt. Sie umschließt nämlich den ganzen Erdball.
Also, und geht auch ein bisschen darüber hinaus.
Sogar ins Weltall.
Gell? Richtig.
Also bis hinauf zur ISS.
Und noch ein bisschen weiter sogar.
Und noch weiter zu den Marsmenschen.
Nein, aber bis zum Mond gehen die Funkwellen schon manchmal.
Aha. Das wissen Sie, dass Ihre Funkwellen da.
Ich habe davon gelesen, ja.
Sogar zum Mond gehen. Also jetzt merkst du schon, es wird eine spannende 2 Stunden Weltall umfassend gewissermaßen mit dem Herrn Kraus. Achtung, Achtung, ich rufe Delta Hotel 1 November Echo Kilo. Eckhard Kraus, Gott sei Dank sitzt er bei mir im Studio für unseren Ratsch, für Habe die Ehre hier in der BR Heimat. Unser Thema heute, ja eins, was könnte im Funkhaus in München näher liegen als das Thema Funk. Funkamateure weltweit, wie sie sich vernetzen, miteinander reden, miteinander morsen vielleicht sogar noch so.
Auch also, teilweise, ja.
Gibt es das noch?
Gibt es immer noch, ja. Und zwar eigentlich nur unter den Funkamateuren. Die kommerziellen Funkdienste wie Seefunkdienst oder Flugfunkdienst, das waren eigentlich die allerersten Anwender der Funktechnik, weil sie es eben lebenswichtig gebraucht haben. Ja, es ist eben sehr hilfreich, wenn man auf dem Schiff ein Funkgerät hat oder im Flugzeug ein Funkgerät. Da hat man Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Morsetelegrafie begonnen. Und die ist jetzt bei den kommerziellen Nutzern, Seefunk, Flugfunk, andere Funkdienste, eigentlich eingestellt worden. Gibt es eigentlich nicht mehr. Man hat sichere Satellitenverbindungen, über die man Daten übertragen könnte, wenn man wollte. Aber bei den Funkamateuren in unserer Gemeinde ist es also tatsächlich noch so, dass die Morsetelegrafie ein wichtiger Bestandteil ist. Und sehr viele Funkamateure üben es auch noch aus. Und zwar auch sehr professionell mit entsprechend hohen Geschwindigkeiten.
Sie auch?
Ich nicht, nein. Ich hatte meine Prüfung machen müssen. Eben zu den Prüfungen kommen wir vielleicht später noch, wie das abläuft. Ich habe meine Prüfung gemacht in den 90er Jahren, aber ich hatte nie richtig den Spaß dran. Es war für mich eine sehr harte Arbeit, die Morse-Telegrafie zu erlernen und auch eine sehr harte Konzentration beim Aufnehmen von Morsezeichen. Ne, wenn man Morsezeichen hört, diese aufzuschreiben und den richtigen Text wieder zu dekodieren, das war für mich eine sehr harte Arbeit. Vielleicht fehlt mir da das musikalische Gehör, aber ich hatte nie Spaß dran an der Telegrafie. Aber wie gesagt, es ist eine schöne Betriebsart im Amateurfunk und ich beneide jeden, der das perfekt beherrscht. Und es gibt sehr viele davon.
Also wenn ich jetzt das Morse-Alphabet abfragen würde, aber das hätten Sie wahrscheinlich schon
drauf. Das kriege ich schon noch hin. Also ich könnte auch meinen Namen geben mit der Morse-Taste, das wäre kein Problem. Aber halt jetzt nicht in der Geschwindigkeit, dass man ordentliches Funkgespräch hinbekommt.
Das Tolle, was Sie gesagt haben, dass man ein musikalisches Gehör eigentlich dafür braucht.
Es ist von Vorteil, wenn man ein bisschen Taktgefühl hat, ein bisschen musikalisches Verständnis mit langen Tönen, kurzen Tönen und so weiter. Und das Morse, die Morse-Telegrafie, man erkennt ja nicht die Punkte und Striche, also die kurzen und die langen Töne, sondern man erkennt das Klangbild. So wie man im Schriftlichen ein Wort liest und nicht jeden einzelnen Buchstaben von vorne bis hinten im Wort, so wie man es als Grundschüler lernt, ne? Ein Buchstabe, noch ein Buchstabe, noch ein Buchstabe, sondern der erwachsene Leser, der gut lesen kann, der liest das komplette Wort und verinnerlicht das und weiß die Bedeutung. Ja. Und genauso ist es bei der Morse-Telegrafie. Man hört das Klangbild und weiß sofort, was damit gemeint ist. Ja, man zählt nicht Punkte und Striche oder kurze und lange Töne.
Ich vermute, da gibt es ja dann auch so Cracks oder so, die sehr schnell morsen können. Also das ich weiß klar, nicht, wie viele Buchstaben passen in.
Also prüfungsbedingt zur Prüfung, um Funkamateur zu werden, gab es früher eben mal diese Morse-Telegrafie-Prüfung mit 60 Zeichen, also 60 Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen in der Minute. Also ein Buchstabe pro Sekunde, ganz grob. Und Profis beherrschen das, also die verdoppeln oder verdreifachen diese Zahl. Ja, im Geben und im Hören, in der Höraufnahme. Und das erfordert eine sehr hohe Konzentration oder halt lange Übung.
Das ist ja fast schon, da kann man sich ja fast schon normal unterhalten, wenn das
ist fast so, ja. Dermaßen. Und manche Funkamateure unter uns, die beherrschen auch die normale Unterhaltung während einer solchen Morse-Telegrafie. Die hören irgendwelche Signale, schreiben vielleicht die wichtigsten Punkte auf. Was hat der für einen Namen durchgegeben? Seinen Standort, schreiben das vielleicht auf und können aber nebenher noch eine Frage beantworten. Ja, magst du noch was zu trinken? Und der sagt, ja, gerne. Frage. Also der kommt da nicht aus dem Takt raus. Ne? Da hilft vielleicht ein bisschen musikalisches Gehör oder musikalischer Sinn, hilft da schon ein bisschen weiter.
Ja, also trotzdem gut, dass die Technik sich weiterentwickelt hat und dass man, so wie ich jetzt, über ein Radio einfach reden kann und die Antwort auch gesprochen kriegt. Jetzt hat man gerade im Hintergrund vielleicht so ein bisschen so düt gehört. Wir probieren es einmal. Ja, man hört.
Ja, das Piepsen. Ist jetzt ein Piepston. Also ich habe hier zwei Piepsen, Handfunkgeräte Rauschen. Dabei. Das war jetzt im Prinzip nur ein Piepston. Das war jetzt die Kennung von der Relaisfunkstelle, die hier auf dem Olympiaturm in München drauf ist. Da ist eine Relaisfunkstelle, kann man sich vorstellen, wie eine Basisstation fürs Handy. Ja, von einem Handy zum anderen kommuniziere ich ja auch nicht auf dem direkten Wege, sondern das Handy bucht sich auch über Funk, ganz klar. Das wissen viele nicht mehr, die ein Handy täglich nutzen. Bucht sich in diese Basisstation ein, über Funk, überträgt da die Daten und die digitalisierte Sprache und leitet es über das Internet praktisch über ein langes Kabel, leitet es weiter zum Zielort, wo wieder ein Handynutzer, Mobiltelefonnutzer eben über Funk angebunden ist. So ähnlich kann das bei uns auch funktionieren. Wir haben also auch im UKW-Bereich unsere Basisstationen, die ich mit einem kleinen Handfunkgerät anfunken kann im Prinzip, aktivieren kann. Und alles, was ich dorthin sende, wird verstärkt, wird von einem erhöhten Standort, in dem Fall hier der Olympiaturm in München, wird wieder ausgesendet. Und erreicht dann halt eine Reichweite 50 bis 100 Kilometer vielleicht.
50 bis 100 Kilometer. Jetzt haben Sie da zwei so Kastel, sage ich jetzt mal, dabei. ICOM, man macht jetzt keine Schleichwerbung, ICOM steht da drauf, Dual Band Transceiver, ICT-70E. Da sind ein paar so Ziffern, also eine sechsstellige Zahl zu sehen. Noch einmal eine zweistellige und dann ist es nicht wieder ein Handy, da steht dann Z-Band HML VMC, das sind jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5, 20 Knöpfe, ein Radl zum Ein- und Ausschalten und dann noch eine Taste,
die Sprechtaste,
klar, die wichtigste. Ja. Klar, die wichtigste und auf der anderen Seite ist auch noch mal eine Taste. Aber wir wollen nicht vielleicht allzu sehr ins Detail gehen. Warum ich jetzt sage, Sie haben das dabei, Sie tragen immer eins am Hosenbund.
Eigentlich quasi, ja, fast immer.
Mit, ja. Ja. Natürlich die Urfrage, die wir auch auf unserer Homepage brheimat.de als erstes stellen, im Zeitalter von Internet, von Twitter, von Handy, von Smartphone. Fragen wir, was sonst Neues gibt. Funkamateur. Schon was Besonderes.
Es ist was Besonderes, ganz klar, wenn man das so im Freundeskreis oder im Kollegenkreis oder hier im Radio vielleicht erzählt. Man erntet oft ungläubige Blicke und sagt, ja, braucht man das? Was macht ihr da und so weiter? Und mit wem willst du da reden und so weiter? Und ich muss sagen, es gibt auf der Welt ganz knapp, ganz grob so 3 Millionen Funkamateure. Also etwa 3 Millionen so Leute wie ich, die ein Funkgerät dabei haben oder die zu Hause von der großen Station über eine große Antenne funken. Wie auch immer man dieses Hobby ausüben möchte, ist kein Problem, da gibt es verschiedene Spielarten. Und in Deutschland sind es grob über den Daumen so 65.000 Personen, Männer wie Frauen, Kinder, Jugendliche, ältere Leute, die Funkamateur sind, die so ein Rufzeichen haben wie ich, mein DH1 NEK, gibt es ganz grob, das steigt und sinkt mit den Jahren immer mal wieder ein bisschen, aber es sind um die 65.000, die dieses Hobby ausüben.
Immerhin.
Ja, wenn ich frage hier mal irgendwo, wer ist Fußballfan, wer hat mal Fußball gespielt, da melden sich Millionen in Deutschland. Ja, wir haben 82 Millionen Bundestrainer hier in Deutschland. Jeder kennt sich damit aus oder weiß zumindest die Ergebnisse von seiner Heimatmannschaft. Ich weiß nicht, wie der Club irgendwie dem zuletzt gespielt hat. Der erste FCN in Nürnberg, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich interessiere mich dafür nicht. Aber wie gesagt, in so einem Fußballstadion in Nürnberg, ich glaube, da gehen 40.000 Leute rein. Unter den 40.000 Leute ist halt ein Tausendstel ganz grob, also 40 Personen möglicherweise, die Funkamateure sind.
Die dann drin sitzen.
Ja, das die möglicherweise in so einer großen Menschenmenge sind halt ein Tausendstel ganz, ganz grob über den Daumen gepeilt sind Funkamateure.
Funkamateure und Klubberer, weil sonst hätten sie da nicht sitzen.
Mit Sicherheit Fußballfans auch.
Es wird, darauf muss ich jetzt hinweisen, vorab, es wird ein bisschen technisch werden heute.
Das, ganz klar, Amateurfunk ist ein technisches Hobby.
Lässt sich nicht vermeiden.
Nicht ganz, ja.
Ich frage jetzt mal, könnte es sein, dass ich auch schon Funkamateur war? Weil ich bin ja schon ein älterer Herr. Ich habe im zarten Alter von so 14 Jahren, habe ich eine Tante gehabt aus Amerika. Und die hat mir was mitgebracht, was es damals bei uns noch überhaupt nicht gab, nämlich ein Walkie-Talkie. Haben wir gesagt, ein Walkie-Talkie, darf man heute sagen. Die Entfernungen, über die man da sprechen konnte miteinander, waren vielleicht 100 Meter oder 200 Meter. Das waren so Kinderteile offenbar. Man hätte sie eigentlich auch was zuschreien können.
Richtig,
ja. Aber es war natürlich schon faszinierend. Ich erinnere mich, dass da so gerauscht und gepiept und dann ist so ganz verzerrt, hat der
die Stimme von der Gegenstation rausgekommen. Das ist das Rauschen der großen weiten Welt, ja.
Das, also war ich Funker gewissermaßen.
Sie waren mit Sicherheit auch Funker, ganz klar. Leider kein Funkamateur. Die haben eben dieses weltweit einmalige Rufzeichen. Daran erkennt man eben den Funkamateur. Der unterscheidet sich von einem Nutzer eines freien Funkdienstes, wie zum Beispiel der CB-Funk damals. Ja, man kennt das aus amerikanischen Filmen, den CB-Funk, den die LKW-Fahrer sehr gerne benutzen. Auch heute noch, den gibt es auch heute noch. Der ist zwar nicht mehr ganz so arg begehrt und beliebt, weil man hat ja das Handy, ne? Braucht also den CB-Funk nicht mehr, aber unter Lastwagenfahrern sehr weit verbreitet. War wahrscheinlich auch diese Zeit in Ihrer Jugend, dass Sie mit CB-Funk angefangen haben.
Ich habe mir tatsächlich ins Auto so, da gab es so ein Kombigerät, richtig, ein Autoradio, und da war aber dann so eine Schnur noch dran und ein kleines Handmikrofon und so ein paar Knöpfe zum Frequenzsuchen habe ich mir geleistet.
Ganz genau, das war CB-Funk, das ist ein sogenannter freier Funkdienst. Der erfordert jetzt keine Lizenz, auch keine Prüfung vorab, jetzt inzwischen auch keine monatlichen Gebühren mehr. Kann sich also jeder kaufen, kann unter bestimmten Bedingungen die 80 Kanäle nutzen und vom Fahrzeug im Wald oder beim Spazierengehen oder beim Wandern oder beim Radfahren kann der dann funken. Ist ein freier Funkdienst. Der Boom ist ein bisschen zurückgegangen beim CB-Funk, weil wie gesagt, in den 80er, 90er Jahren war vielleicht da die ganz wilde Zeit. Da war ich auch mal ein bisschen beteiligt damit. Aber wie gesagt, im Zeitalter der Handys, es geht zurück in Deutschland.
Also ich fand es deswegen faszinierend, weil natürlich mit so einem Handmikrofon und so ist es ein bisschen vorgekommen, als wäre man in einem Polizeiauto gesessen und es war immer ganz spannend, klar, wen hört man da und so. Ich muss allerdings sagen, ich habe nie gewusst, wie kriege ich jetzt da jemand. Ja, dass man, also ich wusste immer nicht, wie muss ich denn da korrekt überhaupt handeln im Auto. So, ist jemand da? Hört mich jemand? Wo bist denn du? Oder so, und ich bin auch gerügt worden dann von Menschen, die das offenbar halbprofessionell benutzt haben. Die sagen, jetzt komm, hör auf, du Amateur, also da in wirklich jetzt Amateur. Ja. Gibt es im CB-Funk, im Wirklichen, in Ihrem, für die Funkamateure gibt es ja ganz festgelegte Regeln. Aber wenn ich jetzt so mir CB-Funkgerät kaufe, gibt es da auch Regeln vielleicht? Vielleicht lerne ich es noch.
Nee, also damals gab es meines Wissens keine Regeln. Man konnte sich irgendeinen frei gesuchten Rufnamen zulegen. Also ein Rufname, so wie jetzt Schiffe zum Beispiel Namen haben. Ja, man konnte sich, was weiß ich, CB, ja, Mickey Maus oder irgendwie Bärli, sowas.
Quatschi,
ganz genau so, wie die LKW-Fahrer das heute noch tun. Die reden sich auch alle mit dem Vornamen oder mit so einem speziellen Rufzeichen an. Also ein Rufname, der selbst gewählt ist. Das kann auch durchaus sein, dass es so einen Rufnamen mehrfach auf der Welt gibt oder mehr mehrfach in Deutschland. Ja. Aber das ist Spaß an der Freude, da gibt es jetzt nicht unbedingt recht viele Regeln. Natürlich die Regel der Höflichkeit, die wir im mitmenschlichen Umgang haben, ganz klar, die sollte am Funk nicht Halt machen. So wie es im Internet zum Beispiel häufig der Fall ist, dass da Personen beleidigt werden oder dass man seine Meinung überlaut kundtut, die aber dann niemanden interessiert, gibt es am Funk eigentlich nicht. Man hält sich da mit seiner Meinung zurück und äußert eigentlich eher Tatsachen. Wenn man gefragt wird, sagt man ja oder nein oder dann sagt man vielleicht eine Tatsache, aber man beleidigt niemand oder wie gesagt, das Gesetz der Höflichkeit, der Zwischenmenschlichkeit macht beim Funk keinen Halt. Weil man kann jetzt bei uns im Amateurfunk, kann man natürlich sehr wohl identifizieren, wer hat das jetzt gesagt. Ne? Und wie gesagt, wir sind alle sehr höflich, ja, und freuen uns über irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen fremden oder auch bekannten Menschen. Da muss man niemanden beleidigen.
Nur eine Frage noch zum CB-Funk jetzt, der wahrscheinlich den meisten Leuten am nächsten liegt. Warum benutzen jetzt zum Beispiel Lastwagenfahrer, also Brummifahrer, noch CB-Funk?
Die haben ja, ganz klar, die sind mobil unterwegs.
Handy,
ja. Die haben natürlich ihre Handys. Aber der Grund, warum überhaupt Lkw-Fahrer oder mobile Teilnehmer, sage ich jetzt ganz allgemein, den CB-Funk nutzen, ist eben, dass einer sprechen kann und 20, 30, 40 andere können zuhören. Wenn also einer von einem Unfall was erzählt, das ist wie bei euch beim Rundfunk, einer erzählt irgendwas, der weist auf einen Unfall hin, auf eine Straßenverengung, auf ich weiß nicht was, auf irgendwelche Besonderheiten im Straßenverkehr, die hinderlich sein könnten oder sowas, der sagt es über Funk durch. Alle anderen, die auf dem gleichen Kanal sind, hören das und können sich entsprechend ausrichten, können eine Umleitung benutzen oder wissen, okay, jetzt dauert es länger. Und meistens sind die Durchsagen der Lkw-Fahrer ein bisschen schneller als die Durchsagen im Radio.
Ja, das wundert mich jetzt nicht. Sie lächeln ein wenig dabei. Die Wege sind natürlich auch länger. Wir tun unser Bestes, davon gehe ich mal aus. Aber jetzt verstehe ich, warum die Lkw-Fahrer da durchaus Wert drauf legen, mit auf der Welle.
Ganz klar, das ist die Kommunikation unter Kollegen, die natürlich technische Hinweise im Straßenverkehr und natürlich auch private Gespräche werden da geführt.
Handy telefonieren am Steuer kostet, glaube ich, 80 oder mittlerweile 100 Euro und Punkte in Flensburg, CB, darf man das so?
Es ist im Moment noch erlaubt. Wir sind da in so einer Übergangsphase. Ich habe gehört, oder in den Medien, bei uns im Amateurfunk geht es in den Medien rum, der Gesetzgeber möchte auch die Nutzung von Funkgeräten ganz allgemein einschränken im Fahrzeug. Und ich glaube, wir haben so im Moment eine Übergangszeit bis 2020. Und danach gilt eben ein schärferes Gesetz, dass man also auch beim Funk, egal ob jetzt CB-Funk oder Amateurfunk oder ob der Polizist funkt oder ein Schornsteinfeger, der von seiner Zentrale angefunkt wird oder irgendeiner, der in seiner Fahrzeugflotte oder ein Taxifahrer oder was auch immer, der eben berufsmäßig funken muss, dass der eben kein Mikrofon oder kein Bedienteil mehr in die Hand nehmen darf, sondern mit einem fest eingebauten Mikrofon und mit einer Sprechtaste oder mit einer Sprachsteuerung arbeiten muss. Im Moment ist es bei uns Funkamateuren noch erlaubt. Ja, das wird noch nicht geahndet, auch nicht kontrolliert. Aber natürlich ist jeder Verkehrsteilnehmer, wo auch immer, auf dem Fahrrad, im Auto, im LKW, sonst irgendwo selber verantwortlich für sein Verhalten. Und er sollte sich der Verkehrssituation anpassen. Wenn er ein interessantes Gespräch fortsetzen möchte, dann halt einfach mal anhalten und das Gespräch in vollem Elan fortsetzen. Und wenn er in einer schwierigen Verkehrssituation ist, dass dem Gesprächspartner einfach sagen, ich muss jetzt mal lenken, ich muss jetzt mal ein bisschen Obacht geben, weil eben die Verkehrssituation erfordert ist. Das ist normal, das ist gang und gäbe, das hört man immer wieder.
Wir kommen dann zu den Profis gewissermaßen, auch wenn es Amateurfunk heißt. Ich würde schon sagen, das sind nach allem, was ich jetzt erfahren habe über die Voraussetzungen, ihr seid alle Profis. Da gibt es keine Amateure. Vielleicht sollen wir mal über eine Umbenennung
nachdenken. Es heißt nun mal so.
Da haben Verband wir Gesetz, Deutscher Profifunker.
Da haben wir ein Gesetz, da steht es halt nun mal so drin, wie das Wort heißt, dass diese Person eben Funkamateur heißt und was da dahinter steckt. Da gibt es ein Gesetz, da halten wir uns dran und da wird nichts umbenannt. So schnell nicht.
Funkamateur, Amateurfunk, ich muss da immer hin und her lavieren, denn wenn ich jetzt zu Herrn Kraus sagen würde, er ist Amateurfunker, dann wäre mir böse. Das passt nicht so ganz. Außerdem haben wir gerade festgestellt, also mit Amateur hat die ganze Sache nicht viel zu tun. Das ist ein hochkomplexes technisches Unterfangen. Man muss eine ganze Menge wissen, über Technik, über Gesetze etc. Aber das wird uns der Herr Kraus gleich erklären. Ich habe in einem Kinderlexikon im Internet gefunden zum Thema Amateurfunk. Klexikon heißt es, also Kinderlexikon. Beim Amateurfunk kann man mit Menschen sprechen, die weit entfernt sind. Man nutzt dazu die Technik des Funks. Damit sendet man etwas ohne Kabel wie beim Radio. Das verstehe ich, weil wir sind beim Radio. Und ich arbeite schon lange fürs Radio, das kommt mir sehr nah. Der Herr Kraus hat zwei Handfunkgeräte, nennt man die, dabei. Wir könnten sie nutzen, denn der Münchner Olympiaturm ist nicht weit von hier entfernt, sind bloß ein paar Kilometer. Wenn wir jetzt das Fenster aufmachen würden, könnte man die Dinger vielleicht raushalten und dann über die Relaisstation auf dem Funkturm, also auf dem Fernsehturm, dann in die Welt hinaus, aber auch nicht wahnsinnig weit, gell? Also mit so kleinen.
Das ist richtig. Man muss das ein bisschen differenzieren. Wir Funkamateure, wir haben gegenüber den Profifunkern, Sie haben vorhin die Profifunker erwähnt, also diejenigen, ich nenne die jetzt einfach mal die, die berufsmäßig funken müssen. Polizisten, Feuerwehrmänner, Rettungsdienst, Flugkapitäne, See, also Schiffskapitäne, alle möglichen Personen, die berufsmäßig funken müssen, weil es eben die Sicherheit erfordert, dass sie eine Funkverbindung haben, dass sie sich mit dem Kontrollturm meinetwegen absprechen, dass da alles rechtmäßig funktioniert, dass die Flüge kontrolliert sind oder auch Schiffe, wenn Schiffe ein technisches Problem haben, können sie irgendwo an Land um Hilfe rufen. Das heißt, dass jemand über Bord geht, wie am letzten Wochenende. Da wird sehr, sehr viel gefunkt. Und das sind, sage ich mal, die Funkprofis, die das Ganze kommerziell ausüben. Ja, sie bekommen Geld dafür im Rahmen ihres Berufsalltages. Wir Funkamateure, wir sind halt gegenüber diesen Berufsfunkern oder Profifunkern halt eben einfach nur Hobbyfunker, nennen wir es auf Deutsch Hobbyfunker vielleicht. Wir tun das aus Spaß und der Freude. Wir müssen es nicht tun, wir müssen es noch nicht aus Sicherheitsgründen tun, aber wir tun es aus Spaß und der Freude, weil der Mensch eben ein kommunikatives Wesen ist, seit jeher schon, seit Urgedanken. Man sieht auch die Kommunikation heute in der Stadt, an jeder Bushaltestelle, an jedem Bahnhof, überall im Supermarkt. Da wird kommuniziert. Der Mensch ist ein kommunikatives Wesen.
Könnten wir jetzt trefflich drüber streiten, ob das noch Kommunikation ist oder schon Vereinsamung. Da bin ich mir manchmal nicht so
gut, aber also der Mensch ist ein kommunikatives Wesen und er nutzt diese Kommunikation wie auch immer. Ja, der eine sendet, der andere empfängt nur oder er liest oder er schreibt oder er macht beides. Gut, okay, bei uns Funkamateuren ist es eben aus Spaß an der Freude beziehungsweise auch aus Interesse an der Technik. Wobei die Technik sich nicht nur auf das Funkgerät bezieht, sondern auch an der Technik der Wellenausbreitung, die sich rund um die Welt über die Erdoberfläche ausbreiten oder bis ins Weltall und vielleicht auch wieder zurück. Dieses Erforschen dieser Bedingungen, dieser technischen Bedingungen oder dieser technischen Rahmenbedingungen, zudem mit dem möglichen Selbstbau von Funkgeräten. Kein anderer Funkanwender, ihr beim Radio, der Flugkapitän, der Feuerwehrmann, der darf seine Geräte nicht selber bauen, der darf auch keine seriengefertigte Geräte verändern, der darf sein Funkgerät noch nicht mal aufschrauben. Da kommen jetzt dann wir ins Spiel und der funkinteressierte Funkamateur oder der Technikinteressierte, der darf sein Funkgerät aufschrauben, der darf es modifizieren, der darf seriengefertigte Geräte verändern, dass sie für seine Anwendungen passen. Der darf theoretisch sich auch einen Bausatz zusammenbauen und darf mit dem Funkgerät in die Luft gehen, also darf damit senden und da Funkverkehr abwickeln. Das ist nur uns Funkamateuren erlaubt. Und das, bis man Funkamateur wird, ist es eine gewisse Hürde, ist ein weiter Weg, ganz klar. Aber hinterher hat man eben, wie gesagt, als einzige Gruppe der vielen Funker, die ich vorhin aufgezählt habe, die Möglichkeit, eben selbst Hand anzulegen.
Also, wenn ich Sie recht verstanden habe, die Profis und die Amateure unterscheidet eigentlich nur, dass die einen müssen und die anderen aus Spaß oder Freude handeln.
Ganz genau.
Und deswegen werden sie Amateure oder Hobbyfunker genannt. Aber recht eigentlich, die wirklichen Profis, das sind ja Leute ihres Schlags. Denn einer, der sich nur vor einem Kasten hinsetzt und den bedient, na, laut Bedienungsanleitung, ja, okay, gut, er muss. Aber sie sind ja die Tüftler, die Bastler. quasi.
Richtig, bei uns ist das für viele das Problem, dass wir als Funkamateure natürlich eine Prüfung ablegen müssen und da auch einen technischen Nachweis erbringen müssen, dass wir die Funktechnik wenigstens in Grundsätzen, in Ansätzen verstanden haben und anwenden können. Die anderen, die halten sich an ihre Gesetzmäßigkeiten. Der Flugkapitän, der Schiffskapitän, der Feuerwehrmann, der hat seine bestimmten Regeln, wie er den Betrieb abzuwickeln hat. Der weiß, wie er seine Zentrale erreicht, wie er um Hilfe bitten kann, wie er Nachfragen lösen kann. Aber wir Funkamateure, wir haben eben, wie gesagt, den Zugang zur Technik. Wir müssen auch eine Technikprüfung ablegen oder einen Technikteil in der Prüfung ablegen. Diese Kenntnisse, die wir dazu benötigen, führen uns ein bisschen ins Randgebiet der Nachrichtentechnik rein. Wir machen kein Nachrichtentechnikstudium. Da ist uns jeder Student wahrscheinlich überlegen, der wirklich tief ins Detail geht und der das auch noch ins Detail berechnen kann. Aber wir Funkamateure, wir sollten Grundzüge der Technik beherrschen und die bei der Prüfung wiedergeben können. Und wer sich darüber hinaus noch intensiver für die Technik interessiert und selber Geräte aufbauen möchte, der bildet sich ja dann sowieso weiter, weil es ist ja nicht nur Spaß an der Freude, sondern das ist auch technisches Interesse an der Sache und der forscht dann sowieso weiter oder liest, bildet sich weiter und baut sich vielleicht ein Messgerätepark auf, Messgeräte benötigt er, um die Parameter seiner Funkgeräte vermessen zu können und bestimmen zu können, jawohl, jetzt ist es gut. Und das ist aber, wie gesagt, nur dem Funkamateur vorbehalten.
Die Prüfung. Also man muss eine nicht wirklich leichte Prüfung. Ich habe mir so gedacht, das ist wahrscheinlich vergleichbar mit der Jägerprüfung oder mit sonst irgendwelchen Dings. Sie studieren das nicht, aber sie bilden sich selber fort. Oder gibt es da sogar Schulen, wenn ich jetzt zur Prüfung, wenn ich sage, ja, ich möchte auch sowas machen, ja, ganz kann klar. Ich da auf die Schule gehen?
Also man muss als Funkamateur, wenn man Funkamateur werden möchte, wenn man so eine Lizenzprüfung ablegen möchte, ganz offiziell heißt es Amateurfunkzeugnis. Ja, das ist eine Freigabe zur Teilnahme am Amateurfunkdienst, heißt es im Beamtendeutsch, so wie der Führerschein ja auch Fahrerlaubnis heißt. Ne? Da gibt es über so ein Beamtendeutsch dazu, ja. Also die Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und bedingt eben eine betriebliche, eine gesetzliche und auch eine technische Prüfung. Wie ich mir diese Kenntnisse erlange, das ist eigentlich völlig egal. Das ist nicht so wie beim Führerschein. Beim Führerschein muss man in die Fahrschule gehen, seine Pflichtstunden absolvieren, Nachtfahrten, Autobahnfahrten, Landstraße, was weiß ich und so weiter. Ist bei uns nicht so. Man kann sich jetzt die einschlägige Literatur nehmen, aus dem Internet, aus der Bibliothek, aus dem Bücherladen. Man kann irgendjemanden fragen, der sich damit auskennt. Oder man kann natürlich auch einen Amateurfunk-Ausbildungskurs besuchen. Ich biete nebenher auch solche Kurse zum Beispiel an. Und da wird schwerpunktmäßig die Technik unterrichtet, soweit es für die Amateurfunkprüfung notwendig ist. Und da sagt man jetzt eben einfach, wenn jemand absolut keine Ahnung hat, das haben sehr viele, muss man sagen, oder sie geben zu, dass sie keinerlei technisches Wissen oder technische Vorkenntnisse haben. Da melden sich sehr viele. Ja. Das ist auch gut so, dass sie das zugeben. Dann kann man im Prinzip einen ganz normalen Menschen, ja, also der kein Funkamateur ist, zur Amateurfunkprüfung der einfacheren Klasse, der sogenannten Klasse E, hinführen. Die Kurse bei uns dauern etwa 20 Wochen. Das heißt, es sind 20 mal 2 Stunden oder 20 mal 3 Stunden, je nachdem. Also 20 Samstagvormittage praktisch. Und dann ist man prüfungsreif, dass man die Prüfung mit gutem Ergebnis ablegen kann.
Und ist da in puncto Technik und so, ist da wirklich, muss es also zumindest ein Mini Physikstudium bei Ihnen
absolvieren? Na, eigentlich nicht, nein. Es sind ein bisschen technische Grundlagen der ganz normalen Elektrotechnik, in welche Richtung fließt der Strom, dass man ein bisschen Bauteilkunde macht, was ist ein elektronisches Bauelement, ein Widerstand, ein Kondensator, eine Diode, ein Transistor, was hier auch in Ihrer Technik praktisch auch nichts anderes drin ist. Ja. Ja, Computer weiß ja jeder, was das ist, aber verschiedene einzelne elektronische Bauelemente und da vielleicht auch noch ein paar Berechnungen durchführen. Das sind die Grundlagen der Elektrotechnik ganz allgemein. Und dann geht es ein bisschen drüber hinaus in die Hochfrequenztechnik, also in die Signalübertragung. Was benötige ich für Bauelemente für einen Sender? Oder nicht, es geht ja nicht aufs einzelne Bauelement, es geht auf eine Baugruppe. Ja, also es waren viele Bauelemente zusammengefasst. Wir nennen das dann eine Baugruppe und haben dann so ein Blockschaltbild vor uns im Geiste, bestehen aus einzelnen Baugruppen. Ein Verstärker, ein Sender, ein. Und zum Schluss, am Ende des Sendezweiges, steht die Antenne. Auch die verschiedenen Antennentypen lernen wir kennen, die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Antennentypen und welche Antenne man wozu braucht und wie man das Ganze dann in Betrieb nimmt. Das sind so ganz grob die technischen Züge, durch die man sich durcharbeiten muss.
Und ich vermute, ich sollte dann auch endlich mal wissen, was der Unterschied zwischen Mittel-, Langwelle, Kurzwelle, Ultrakurzwelle, UHF, VHF, was gibt es noch alles?
Ja, SHF, EHF, da geht es dann weiter. Wobei, das wissen Sie sicher noch aus Ihrer Jugend oder Ihre Mutter oder Oma, wenn man die alten Röhrenradios in den alten Wohnstuben früher angeschaut hat, da war unten immer so eine Tastenreihe mit großen, weißen, so elfenbeinfarbige Tasten vielleicht, steht drauf LMKU. Ja, das, was das heißt, weiß heute wahrscheinlich keiner mehr. Das war die Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, Ultrakurzwelle, so wie es auch heute noch gibt, diese Bezeichnungen. Bloß in den modernen Radios oder Autoradios oder sowas hat sich das reduziert nur auf U, auf die Ultrakurzwelle. Kurzwelle, Langwelle, Mittelwelle hört man eigentlich in der Regel, außer Funkamateure oder Funkinteressierte, eigentlich eher weniger.
Ist Kurzwelle nicht eigentlich tatsächlich international abgeschafft? Habe ich mal irgendwas gelesen?
Nein.
Also für den Radioempfang. Ich kann mich erinnern, bei meinen weiten Reisen habe ich immer ein kleines Kurzwellenradio dabei gehabt. Das war toll, wenn man dann abends da am Strand guckt ist und hat dann so durchgesucht und Rausch, Knister, Knack und dann ist wieder irgend so eine halbwegs verständliche Stimme rübergekommen. Das war abenteuerlich.
Nein, die Kurzwelle wird natürlich nicht abgeschafft. Das wäre wie wenn sie jetzt den Mond abschalten würden. Nein, die Kurzwellen oder diese ganzen Funkwellen, die elektromagnetischen Wellen, wir nennen sie gerne elektromagnetische Wellen, wir nennen es nicht elektromagnetische Strahlung. Nein, wir strahlen auch nicht mit unseren Antennen, sondern wir senden elektromagnetische Wellen. Das ist ein himmelweiter Unterschied für den normalen Bürger. Und es heißt aber auch in der Technik elektromagnetische Wellen oder Wellenausbreitung. Ja, wir nennen es nicht Wellenstrahlung. Das ist im Normalfall auch nicht gefährlich bei den relativ kleinen Sendeleistungen, die wir eben als Funkamateure nutzen. Und ja, wie gesagt, Kurzwelle gibt es natürlich nach wie vor. Auch der Kurzwellenfunk wird bei uns im Amateurfunk auch noch genutzt, ganz klar. Kurzwellen haben die Welt umfassende Reichweite. Ich kann also mit kleinen Sendeleistungen vielleicht 50 bis 100 Watt weltweite Gespräche führen. Und die wird nicht abgeschaltet. Aber viele Rundfunkstationen ziehen sich eben aus dem Kurzwellenbetrieb zurück, weil die Unterhaltung der Sender sehr teuer ist. Ja. Die haben große Gebäude, die haben große Gelände, weil eine Kurzwellenantenne ist nun mal relativ groß. Die haben auch entsprechend große Sendeleistungen, damit sie sicher überall in der Welt auch mit kleinsten Radioempfängern gehört werden können. Also müssen die sendeseitig ein bisschen mehr Power machen, damit man eben mit einem kleinen Transistorradio am Strand noch diese Funkwellen wahrnehmen kann. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, viele Rundfunkanstalten ziehen sich da zurück. Aber es gibt weltweit noch sehr, sehr viele.
Naja, im Zeitalter von Internetradio, da kann ich halt auch an fast jedem Strand der Welt sitzen, solange der Hotelbesitzer ein WLAN hat, was er heutzutage haben muss, weil sonst geht man nämlich gar nicht
mehr. Sonst fährt keiner hin, ja.
Dann aber eigentlich langweilig. Also das finde ich im Gegensatz zu früher, diesem Suchen, diesem Zufall, der bei der Kurzwelle war, eher eine matte Sache. Aber gut.
Das ist richtig, da hat man natürlich den Spaß dran. Aber auch da lernt der interessierte Zuhörer, ohne dass er jetzt viel Technikverständnis hat, dass eben bestimmte Funkwellen zu bestimmten Zeiten besser empfangbar sind und zu anderen Zeiten nicht so gut zu empfangen. Darum senden Rundfunkstationen auch manchmal auf mehreren Frequenzen innerhalb des Kurzwellenbereiches. Die eine Frequenz geht vielleicht nachts besser, die andere geht tagsüber besser. Oder Winter- und Sommerfahrpläne gab es ja da auch mal. Und auch da lernt man ein bisschen was über die Wellenausbreitung. Wie muss ich die Antenne auslegen, dass ich diesen oder jenen Sender hören kann? Auch da steckt ein bisschen technisches Verständnis drin, das man sich aber sehr bereitwillig aneignet.
Gut, dann nach so viel Technik machen wir jetzt eine musikalische Pause. Die Hofheim-Muse und der Vogelfangerlandler. Dann vielleicht noch, den gönnen wir uns auch noch, den Nausdreher. Einstweilen herzlichen Dank für so viel geballte Information.
Bitte schön.
Wir lernen heute viel, gell? Wir alle lernen viel. Delta Hotel 1 November Echo Kilo, das ist der nicht bürgerliche Name von Eckhard Kraus, einem Funker reinsten Wassers. Wie lange machen Sie das schon, Herr Kraus?
Ja, an der Technik bin ich beruflich schon natürlich seit meiner Jugend interessiert, ganz klar. Ich habe einen elektrotechnischen Beruf, habe da eine entsprechende Ausbildung gemacht. Der Amateurfunk kam dann im Prinzip nach der Berufsausbildung hinzu, gegen Ende der 90er Jahre.
Also Sie haben zuerst einen ganz normalen Techniker
gelernt. Ich habe einen ganz normalen Beruf, und,
ja. Ja, das, um Gottes Willen. Wir waren, weil Zeit drängt ja immer hier beim Ratsch am Vormittag, wir waren dabei, dass alle Funkamateure eine ziemlich schwere Prüfung ablegen müssen. Und zwar eine technische, Also die kann man lernen beim Herrn Kraus zum Beispiel, die ganzen technischen Gegebenheiten. Aber es geht auch noch darüber hinaus. Es gibt nämlich auch gesetzliche Vorschriften und die, so wie man eine theoretische Prüfung macht beim Autofahren, man muss auch eine juristische Prüfung machen.
Ja gut, unsere Amateurfunkprüfung gliedert sich in drei Teile. Das, was wir schon angesprochen haben, der für die meisten Personen der schwierigste Teil ist die Technik. Das kann man erlernen, das kann man in Form von Bastelstunden, kann man sich da ein bisschen reinarbeiten und man kann da gemeinsam was entwickeln. Dann natürlich der betriebliche Teil, also Funkbetrieb. Wie wickle ich den Betrieb ab? Wie buchstabiere ich mein Rufzeichen richtig, dass es der andere verstehen kann? Ja, wie wickle ich den Funkverkehr ab? Das ist der betriebliche Teil. Und dann, wie Sie gerade angesprochen haben, der technische Teil. Wir haben ein Amateurfunkgesetz. Wir müssen uns ans Fernmeldeanlagengesetz halten. Wir haben da verschiedene Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland und auch weltweit, europaweit, weltweit. Und als Funkamateur muss ich wenigstens wissen, was darf ich nicht, warum darf ich nur auf meinen Frequenzen funken und auf den anderen nicht. Da könnte ich jemanden stören, da könnte es Zwischenfälle geben. Und da muss man sich natürlich erstmal dran halten. Die muss man wissen, was darf ich nicht, was könnte passieren, wenn ich fortgesetzt irgendwelchen Schabernack treibe. Ja, ganz klar. Und das lernt man im Prinzip in so einem Ausbildungskurs oder aus der Literatur oder aus dem Internet. Und diese drei Teile werden geprüft. Zusätzlich, ganz früher gab es noch diese Morseprüfung, aber die wurde inzwischen abgeschafft. Man prüft es nicht mehr. Man darf es zwar noch tun als Funkamateur, wenn man es beherrscht, aber es wird nicht mehr geprüft. Aber die drei theoretischen Teile, da muss man durch.
Schabernack sagt sich so leicht, ja. Gibt es da auch eigene Frequenzen fürs Militär zum Beispiel?
Ne? Ja, natürlich.
Nicht, dass ich dran bin wegen Geheimnisverrat oder wegen Störung von Manövern oder was? Nee,
ganz klar, natürlich haben auch militärische Einheiten ihre besonderen Funkfrequenzen, die sie jetzt in Friedenszeiten vielleicht etwas weniger nutzen, in Krisenfällen natürlich etwas intensiver. Und das Militär hat grundsätzlich immer Vorrang. Wenn das Militär eben einfach sagt, wir funken jetzt auf dieser Frequenz, ja, egal wem die gehört oder wem die zugeteilt ist, dann funken die halt einfach mal da, weil es sich möglicherweise um einen Krisenfall handelt, dann haben wir natürlich die Klappe zu halten, wir haben uns da rauszuhalten, das ist ganz klar. Wenn das Militär eben einfach sagt, ich nehme mir mal diese Frequenz, weil die passt mir gerade, dann steckt da natürlich mehr dahinter als unser Spaß an der Freude beim Amateurfunk. Aber ansonsten, wenn wir jetzt keinen Krisenfall haben, sind wir froh, dass wir keinen haben hier in Deutschland, dann hat jeder so einen festgelegten Frequenzbereiche, der Taxifunk, der Feuerwehrfunk, der Polizeifunk, die Schiffe, die Flugzeuge und auch wir eben haben bestimmte festgelegte Frequenzbereiche und die muss man natürlich wissen bei der Prüfung, in welchem Frequenzbereich, Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, Ultrakurzwelle, wo habe ich meinen Frequenzbereich, wo sind meine Kanäle in Anführungszeichen, wo darf ich arbeiten?
Ich bin aufs Militär gekommen, weil hier BR Heimat, was wir gerade hören, also DAB, Digital Radio, wo Sie ja sagen, das sei auch nichts anderes als UKW oder
das
so?
Das ist im UKW-Frequenzbereich.
Das ist, eigentlich ist es UKW, nur halt digital. Dass wir jahrelang nicht mit einer höheren Sendeleistung senden durften, dass die Menschen auch im ganzen Land in den Gebäuden uns empfangen konnten, weil es Schwierigkeiten mit der Flugsicherung wohl gab, vor allem mit der militärischen.
Ganz also genau.
Dadurch bin ich überhaupt draufgekommen. Das ist ein Problem, das jetzt angeblich erledigt ist. Also die Verteidigungsministerin hat gesagt, naja, okay, sind wir nicht so, lass die Leute Radio hören. Aber das wäre jetzt zum Beispiel so ein typischer Fall, und was Ihnen ja auch passieren könnte in gewissen Bereichen.
Ja, theoretisch. Das ist dieser Schabernack, den ich vorhin so leichtläufig gesagt habe. Natürlich kann ich mir ein Funkgerät bauen oder kaufen oder was auch immer und könnte mit dem in einem Frequenzbereich senden, in dem ich das nicht darf. Eben, ich könnte Polizeifunkverkehr stören oder ich könnte Rundfunk stören oder ich könnte eben das Militär stören oder was auch immer und könnte da eben, wie gesagt, diesen Schabernack treiben. Darf ich nicht oder dürfen wir natürlich nicht, ganz klar, wir haben uns an die Gesetze zu halten, das tun wir auch und wir kennen unsere festgelegten Frequenzbereiche und nur diese nutzen wir. Hören dürfen wir natürlich auch in anderen Frequenzbereichen, also Rundfunk hören oder Wetterberichte hören oder was auch immer, oder aber eben nur in unserem Frequenzbereich auch senden und Kontakte mit nur Funkamateuren aufnehmen.
Früher war ein beliebtes Hobby mit sogenannten Scannern auch den Polizeifunk abzuhören. Das geht heute, glaube ich, gar
nicht. Tun wir natürlich nicht. Also ist natürlich technisch möglich gewesen, als der Polizeifunk oder der sogenannte BOS-Funk, also Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, THW und so weiter, konnte man früher abhören, als sie noch analog waren, mit den einfachsten Empfangsmitteln. Ganz klar, hat möglicherweise der eine oder andere Zuhörer vielleicht getan.
Ja, da gab es spezielle Radios.
Durfte man früher nicht, darf man auch heute nicht. Heute ist es sogar noch etwas schwieriger, wo der ganze BOS-Funk eben digitalisiert ist und verschlüsselt und so weiter. Der Abhöraufwand wäre sehr hoch. Das treibt keiner, der sich nur für den Gesprächsinhalt interessiert. Also ich denke, der Gesprächsinhalt hat sich seit früher nicht verändert. Da sind keine anderen Gesprächsinhalte. Ich weiß es nicht. Also ich war mal bei einer Betriebsfeuerwehr an meinem Arbeitsplatz. Da weiß ich, was beim Feuerwehrfunk so durchgegeben wird. Aber eben die Gesprächsinhalte sind nicht spannender geworden, denke ich mal.
Habe die Ehre, unser Ratsch am Vormittag hier in der BR Heimat. Ich bin der Rudi Küffner und ich freue mich, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem heutigen sehr, sehr spannenden Thema, nämlich Amateurfunk, von dem ja viele wahrscheinlich glauben, im Zeitalter von Handy, Smartphone und fragst mich, was gibt's das gar nicht mehr? Ja, weit gefehlt. Eckhard Kraus, mein Studiogast, einer der profiliertesten Funkamateure in Deutschland, kommend aus Nürnberg, man hört es ein bisschen, der sagt, stimmt überhaupt nicht. Wir sind, was haben wir gesagt, 70.000?
65.000 Funkamateure in Deutschland.
Ganz 65.000 in Deutschland. Gibt es da für Bayern auch Zahlen, nachdem wir schon
Bayern haben? Nein, da habe ich keine Zahlen.
Da gibt es keine.
Also im Großraum Nürnberg, also mit Nürnberger Postleitzahl, sind es ganz knapp 1.000, um die 950 etwa. Da habe ich ein bisschen einen Überblick. Im Distrikt Franken, muss man sagen, also da, wo ich herkomme, Nürnberg liegt ja in Franken, sind wir etwa 2.000 Funkamateure, die Mitglied sind bei unserem Club. Das sind aber natürlich nicht alle Funkamateure, die es gibt. Aber für Franken, da habe ich eben die Zahlen als Club-Mitglieder. Aber wie viele Funkamateure jetzt in Bayern oder in Franken sind, das weiß ich nicht.
Also man muss nicht irgendwie organisiert sein in einem Club oder Mitglied in einem Verein oder sowas sein, aber man braucht eine Lizenz zum James Bond braucht eine zum Töten. Wir brauchen eine Lizenz zum Funken. Und die ist, haben wir in der ersten Stunde schon gehört, gar nicht so einfach zu erwerben, weil nicht gerade unkomplex. Man muss technisch was drauf haben. Also sogenannte Funkamateure bauen sich ja ihre Funkgeräte selber.
Nicht grundsätzlich. Man erlernt eben, wie gesagt, in so einem Vorbereitungskurs oder während der Vorbereitungsphase für die Prüfung erlernt man ein bisschen, wie gesagt, die Grundzüge der Nachrichtentechnik, die elektrotechnischen Grundlagen und so weiter. Man weiß, aus welchen Bestandteilen, aus welchen Baugruppen ein Sender aufgebaut ist. Das kann man dann bei der Prüfung hoffentlich auch sauber wiedergeben. Und wer darüber hinaus jetzt selber Geräte bauen möchte oder Antennen bauen möchte oder was auch immer, der eine ist elektronisch begabt, der andere ist mechanisch begabt, das ist kein Problem, darf man, wir als Funkamateure dürfen das, aber da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Aber wie gesagt, wir sind die einzige Gruppe der Funkenden, die ihre Geräte selber bauen dürfen oder seriengefertigte Geräte verändern oder Zusatzteile zu Funkgeräten eben selber aufbauen dürfen und auch in Betrieb nehmen dürfen.
Im Internet findet man eine ganze Menge von Fotos. Wir haben auch hier einige vorliegen von Funkamateuren, die so im stillen Kämmerlein, also still wird es da nicht sein, ne? Das ist klar, sonst wird er nicht gefunkt, nun sitzen und das erinnert doch sehr an so ein bisschen so an so Science-Fiction-Filme, Raumschiff, ich sage jetzt nicht Orion, aber das sind ein Haufen Kästen mit Kippschaltern und
Druckknöpfen. Ja, das schaut so ähnlich aus wie hier im Studio.
Und
ne?
Es schaut ein bisschen aus wie bei uns, ja. Wobei ich sagen würde, also das ist ja hier ein kleines Studio, beim durchschnittlichen Funkamateur schaut schon ein bisschen komplexer aus.
Nee, man darf jetzt dieses Bild, was man im Internet oder sowas findet, darf man jetzt nicht unbedingt dazu verallgemeinern, dass jeder Funkamateur eben so eine Funkstube da hat oder so ein Shack, wie es wir sagen auf Englisch, das ist ein Shack, also ein Funkraum praktisch. Viele Funkamateure haben ja da einen extra Raum, weil sie es im Wohnzimmer nicht betreiben dürfen, ihr Hobby. Das hat aber nichts mit der Technik zu tun, sondern eher mit der Frau oder mit dem Rest der Familie. Gut, also manche hat eben da seinen eigenen Funkraum, wie andere ein Arbeitszimmer oder ein Computerraum oder einen Spieleraum oder was weiß ich, irgendwas haben. oder ein Kinderzimmer. Und eben da wird das Hobby dann betrieben. Da stehen Messgeräte, da stehen Stromversorgungsgeräte, da stehen Sender, Empfänger, Verstärker. Da sind vielleicht halbe Antennen, stehen da vielleicht noch rum irgendwo. Aber es schaut nicht bei jedem so aus. Wie gesagt, ich habe hier zwei so Handfunkgeräte mitgebracht. Die kennt man vielleicht, wenn man mal einen Polizisten oder einen Feuerwehrmann gesehen hat. So ähnliche Funkgeräte, also so in der Größenordnung, schauen die bei uns genauso aus. Technisch im Prinzip funktionieren sie alle nach den gleichen elektromagnetischen Prinzipien. Unsere können halt in der Frequenzwahl sind ein bisschen freier. Wir können alle unsere Frequenzbänder, Frequenzen benutzen, können Betriebsarten umschalten und analog oder digital funken oder was auch immer. Und was vielleicht andere Anwender nicht unbedingt können in ihrer Freiheit. Aber auch damit kann man zum Beispiel anfangen, den Amateurfunk. Solche Geräte gibt es für um die 100 Euro vielleicht zu kaufen. Und viele, die in der Natur unterwegs sind oder viel mit dem Auto unterwegs sind, bauen sich eine Mobilstation ins Fahrzeug, wie die Lkw-Fahrer. Und da kann man also mit wenigen 100 Euro kann man im Prinzip schon Funkverkehr durchführen, wo man auch Spaß an der Freude dann findet, weil man immer wieder neue Gesprächspartner an der Antenne, am Draht hat praktisch, ja. Ja, ohne Draht natürlich. Es muss nicht unbedingt so ausschauen wie hier im Studio oder wie in amerikanischen Spielfilmen vielleicht publiziert wird oder hier im Internet, dass da also Geräte stehen und Monitore stehen und so weiter.
So wie bei James Bond im Hinterzimmer.
So ähnlich, ja, in der Zentrale. Okay. Aber nee, es gibt natürlich auch Funkamateure, wo es so ausschaut. Das ist ganz klar, aber das ist nicht die Regel.
Dann frage ich jetzt mal den Q, der Amateurfunker. Wenn ich jetzt was machen möchte, und ich möchte schon ein bisschen, also ich möchte schon irgendwie die ganze Welt haben. Ja, auf Kurzwelle, Gesprächspartner in Australien etc. So, gehe ich jetzt da in den nächsten Baumarkt, der Elektronikmarkt, kann ich da sowas kriegen? Oder
nee, da mit Sicherheit nicht. Da bekommen Sie die kleinen Kinderfunkgeräte vielleicht. Nee, natürlich nicht. Aber bei uns zum Beispiel ist es so, wenn man also im Rahmen meines Amateurfunk-Ausbildungskurses den also besucht, bekommt man natürlich auch nicht nur die Technik und den Betrieb und die Gesetze erklärt, sondern man bekommt natürlich auch Einblick in unsere Clubstation, die wir an unserem Unterrichtsort in dieser Schule eben haben. Da sieht man eine UKW-Station, da sieht man eine Kurzwellenstation, da sieht man alles Mögliche, da sieht man Computer dazu, dass es eben ohne Computer fast schon in der Funkerei eben nicht mehr geht. Und man kann sich da natürlich mal ein bisschen was abgucken, was haben die da stehen, oder im Gespräch mit anderen Funkamateuren. Man darf nämlich auch, bevor man selber seine Lizenzprüfung abgelegt hat, darf man auch schon am Ausbildungsfunkbetrieb teilnehmen. Das ist eben so, wie ein Fahrschüler schon mit dem Fahrschulauto rumfährt. Ja, das ist ein
erfahrener Funker neben einem.
Ganz genau. Und mit einem speziellen Rufzeichen arbeitet man dann. Aus dem Rufzeichen erkennt man auch, dass es sich eben um einen Interessierten handelt, der jetzt Ausbildungsfunkbetrieb durchführt, der noch kein eigenes Rufzeichen hat. Und da kann man natürlich im Gespräch mit anderen Funkamateuren natürlich schon mal sagen, was würdest du mir empfehlen, was könnte ich, was hast denn du und so weiter, kann ich mir das mal angucken oder sowas. Also da hat man natürlich ein breites Angebot, dass man sich sowas einfach mal bei irgendjemand anguckt und einfach mal sagt, ey, was nutzt denn du für diesen Zweck oder was hast du für eine Station im Auto? Und dann kann man natürlich, es gibt spezielle Funkfachhändler, da kann man eben hinfahren, kann sich beraten lassen, kann sich was aussuchen, kann sich was empfehlen lassen oder kann sich was zusammenstellen lassen. Funkgeräte, Mikrofone, Stromversorgung, Antennen oder was auch immer. Oder gibt auch Versandhandel natürlich für Funkgeräte, also wenn man sich schon sicher ist, was man haben möchte.
Also auch wenn ich 5 Daumen an jeder Hand habe und jede Lötstelle verzittere und also da völlig ungeeignet bin, ich kann es kaufen.
Auf jeden Fall, ganz klar.
Ich stehe jetzt da nicht wie der Ochs vor Berg, sondern da gehe ich halt hin und sage, da gebe ich jetzt 1.000 aus. Oder so, was muss man, wenn ich jetzt mit Australien funken will, was muss ich da minimal anlegen?
Naja, wir sagen immer ganz grob, so eine Kurzbahnstation, die Ihnen da jetzt vorschwebt, wie man es jetzt hier auf dem Bild sieht, mit einer bisschen Antenne und so weiter auf einem kleinen Mast, das Funkgerät, da sage ich jetzt keine Zahlen, kostet so viel wie ein anständiger PC. Also PC, Bildschirm, Tastatur, Maus, bisschen Zubehör, Drucker und so weiter. Was man so zu Hause haben möchte oder 2 Bildschirme oder was auch immer. Da liegt man so preismäßig vielleicht. Ne? Der eine möchte ein bisschen was Besseres, der andere ein bisschen was Kleineres, was Handlicheres. Da gibt es unterschiedliche Geräte, aber so eine anständige PC-Anlage kommt mit einer anständigen Funkanlage hin und dann eben also eine Antennenanlage nicht vielleicht.
Nicht die Welt.
Eine Antennenanlage, sag ich mal, auf einem Mast mit einer Antenne drauf, wenn man es dann im Garten aufstellen darf, wenn der Nachbar oder Vermieter oder die Familie nichts dagegen hat, ja, vielleicht nochmal so einen Betrag.
Apropos Nachbarn, manche Antennen sind ja ganz größer, müssen sie auch sein.
Auffälliger,
damit man, fällt ein bisschen auf. Sagt er, ah, da habe ich einen Spion als Nachbar, was ist da? Ist das ein geheimer Dingsbums? Nachbarn regen sich gern auf. Gibt es da auch Vorschriften, so, dass ich vielleicht nicht nur eine Lizenz brauche, sondern am besten zum Nachbarn gehe und sage, pass auf, ich habe das mein Hobby.
Ja, ganz klar. Also Grenzwerte und Gesetze gibt es natürlich auf jeden Fall. Da haben auch wir Funkamateure uns dran zu halten. Ja, so muss also diese abgestrahlte Leistung, ich sage jetzt bewusst den Begriff abgestrahlt, obwohl wir nicht strahlen, aber es heißt nun mal so vom Gesetz her, also diese Sendeleistung, die wir in die Luft bringen praktisch, wobei es würde auch ohne Luft funktionieren, muss an meiner Grundstücksgrenze, sage ich mal, gewisse Limiten erfüllen. Das heißt, ich darf an meiner Grundstücksgrenze, an meinem Gartenzaun, da wo außerhalb der öffentliche Verkehr läuft, da wo Fußgänger spazieren gehen und so weiter, da darf ich gewisse Grenzwerte der elektromagnetischen Feldstärke praktisch, so heißt dieser Fachbegriff, nicht überschreiten. Diese Grenzwerte gelten nicht nur für uns Funkamateure, sondern für jeglichen Senderbetreiber. Ob es jetzt ein CB-Funker ist, ob es eine Betriebsfunkanlage ist in einem Industriegebiet meinetwegen, ob es hier oben die Antenne vom Bayerischen Rundfunk ist. Es gelten eben Grenzwerte, die gelten deutschlandweit für alle gleichermaßen. Auch wir Funkamateure unterliegen diesen Grenzwerten, halten die auch ein. Wir können das rechnerisch oder messtechnisch ermitteln und können eben sagen, okay, das passt und so weiter. Da kann niemandem etwas passieren, rein gesetzlich. Aber es gibt natürlich auch sehr empfindliche Nachbarn, die eben beim Anblick einer Antenne sagen, oh, die erschlägt mich, da tut mir was weh oder sowas. Damit muss man natürlich leben. Am besten, man fördert das nachbarschaftliche Verhältnis, indem man dem Nachbarn einfach mal sagt, was man da vorhat. Ja, dass man nicht rund um die Uhr 24 Stunden lang im Sendebetrieb ist, sondern eben auch mal zuhört und vielleicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag im Sendebetrieb arbeitet. Oder man zeigt es dem Nachbarn mal, man lädt ihn mal ein. Funkamateure sind also da sehr offene Menschen, die also gerne ihre Nachbarn mal rumführen und ihnen zeigen, was sie da machen. Und vielleicht springt der Funke über, dass es also keine gefährliche Sache ist. Dass viele andere Funkdienste, Rundfunksender oder ähnliche Sendeanlagen, dass die mit deutlich mehr Sendeleistung arbeiten als wir Funkamateure. Unser typischer Amateurfunksender im Kurzwellenbereich hat 100 Watt. Das ist so viel wie die Glühlampe vielleicht bei mir im Wohnzimmer.
Ich wollte es gerade sagen, also man kann ja zum Nachbarn gehen und kann sagen, da schau her, alte 100 Watt Glühlampe.
So was, was man früher hat.
Vor dem fürchtest du dich.
Genau, diese Sendeleistung, die Glühlampe macht es in Form von Wärme und ein bisschen Licht. Unsere Sendeleistung geht in Form von elektromagnetischen Wellen von der Antenne weg, breitet sich im Raum aus. Und das sind typischerweise diese 100 Watt.
Ich muss noch mal nach der Lizenz zu diesem Begriff Rufzeichen zurückkommen. Das ist Ihnen ist das in Fleisch und Blut. Ja, Sie haben Ihr Rufzeichen. Jeder Funker auf der ganzen Welt, habe ich das richtig verstanden, hat sein ganz persönliches Rufzeichen, ja. Einen Code.
Da unterscheiden wir uns von den ganzen anderen Funkern. Ja, bei der Feuerwehr ist es so, das Fahrzeug hat einen Rufnamen. Ja? Bei der Feuerwehr heißen die meistens Florian mit Ortsbezeichnung. Bei uns in Nürnberg Florian Nürnberg und so. So ist die Feuerwehr. Die Polizei wird auch nach irgendwelchen Dingen München benannt.
Früher ISA 12.
Man kennt es vom Bayerischen Rundfunk, ganz genau. Ja. Polizeifahrzeuge oder Dienststellen werden häufig nach den Flüssen benannt, die durch die jeweilige Stadt fließen. Ganz genau, in Nürnberg die Pegnitz. Ne? Und Schiffe haben Schiffsnamen, Flugzeuge haben Kennzeichen, so wie wir es von den Autokennzeichen her kennen, Buchstabenkombinationen. Aber bei den Funkamateuren ist es so, da hat die Person das Rufzeichen. Egal wie viele Funkgeräte ich habe, egal ob ich die im Auto habe oder zu Hause oder hier so ein kleines Handfunkgerät, ich bin das Rufzeichen. Ich als Person habe das Rufzeichen. Das Rufzeichen ist weltweit einmalig. In Deutschland gehen die alle mit D los. D wie Delta.
Das lässt sich vermitteln. Also D wie Delta, aber arg lang sind die eigentlich nicht.
Das
sind
immer so das typische personengebundene Rufzeichen, ja, hat am Anfang zwei Buchstaben, da geht unter anderem das D, ja, und bei mir dann als zweiter Buchstabe das H. Anhand dieser Buchstabenkombination kann ich auch die Lizenzklasse erkennen. Also ich weiß, es ist ein deutscher Funkamateur der Klasse A oder E. Wir haben in Deutschland zwei verschiedene Lizenzklassen oder Amateurfunkzeugnisklassen, so ist der richtige Begriff, nämlich die Klasse A und die Klasse E. Das ist ähnlich wie bei den Führerscheinklassen, die sind durchbuchstabiert. Bei uns gibt es halt nur zwei. So, mhm. Und daran kann ich, das kann ich an den ersten zwei Buchstaben erkennen. Dann kommt eine durchlaufende Ziffer, ja, 0 bis 9. 0 sind meistens so ein bisschen Sonderstationen mit besonderen Eigenschaften. Personengebundene Rufzeichen haben typischerweise 1 bis 9 und dann danach nochmal 2 oder 3 Buchstaben. Da kann ich dann genug Kombinationen bilden, um alle Funkamateure in Deutschland abzudecken.
Und über die bin ich weltweit identifizierbar quasi?
Ganz genau. Es gibt also keine zwei gleichen auf der Welt.
Ist das irgendwo auch dann, weil wir gerade gesagt haben, Computer wird immer wichtiger, ist das dann im Internet auch hinterlegt? Also wenn jetzt einer, was weiß ich, von Papua-Neuguinea sich meldet, Tango Lima, dann kann ich nachschauen, wer ist das?
Also bei den deutschen Amateurfunkrufzeichen, also typischerweise ist es so, dass viele Funkamateure sich auf irgendwelchen Webseiten eintragen, vielleicht ein Bild dahinterlegen, so ähnlich wie das Facebook, sowas. Also Facebook nutzen wir Funkamateure, also viele nutzen es wie jeder andere normale Mensch auch, ich persönlich jetzt nicht. Und aber es gibt natürlich auch so eine Art Facebook für Funkamateure, wo sich jeder Funkamateur selber eintragen kann, kann ein bisschen was über sich preisgeben, kann ein Foto von seinem Landkreis oder von seinem Ort hinterlegen oder von sich selber oder von seiner Funkanlage, von seiner Antennenanlage. Da kann man ein bisschen was darstellen. Und ansonsten gibt es, anders als bei den Kfz-Kennzeichen, gibt es bei uns von unserem Amt, also von der Bundesnetzagentur, das ist die amtliche Behörde, die für unseren Amateurfunk zuständig ist, die ist bei euch für euren Rundfunk genauso zuständig, ne? Ja, die pflegt eine Liste. Die ist also im Internet einsehbar. Da kann man auf die Seite von der Bundesnetzagentur gehen und dann zum Beispiel ein gehörtes Rufzeichen eingeben. Und dann kann ich erkennen, gibt es dieses Rufzeichen überhaupt? Oder ist das ein Schwarzfunker, der sich irgendein Rufzeichen ausgesucht hat? Zum Beispiel. Oder ich könnte dann eben sehen, wenn es diesen Funkamateur gibt, wie heißt denn der, wenn ich den Namen vergessen habe? Oder möglicherweise steht auch die Anschrift drin. Aber mehr Daten erfährt man nicht. Also man erkennt, okay, das ist ein Funkamateur, das ist ein gültiges Rufzeichen und das ist weltweit einmalig. Aber das bietet eben die Bundesnetzagentur an in Form von so einer Rufzeichen-Datenbank.
Da muss ich jetzt mal den Begriff Schwarzfunker nicht, den kannte man ja früher als jemand, der seine Rundfunkgebühren nicht bezahlt hat.
Das ist ein Schwarzhörer.
Schwarzhörer, ich meine, stimmt, Schwarzhörer, deswegen, wir kommen jetzt drauf. Aber Schwarzfunker.
Sie schauen zu viele Filme an.
Offenbar, und zwar zu viele schlechte Filme. Jetzt, trotzdem bleiben wir beim Schwarzfunker. Gibt es denn die noch? Oder ich nehme mal an, ich sage, ich habe überhaupt keine Lust, diese Prüfung zu machen, die Lizenz komme, ich kaufe mir jetzt da so einen Kasten und dann funke ich einfach ein bisschen rum. Erwischt mich ja eh keiner.
Ja doch, ein netter Funkamateur, der leider schon verstorben ist aus dem Nürnberger Raum, hat mir immer gesagt, wer Funk hinterlässt, Spuren. Ja, also jeder Funkamateur muss natürlich sich mit seinem Rufzeichen identifizieren. Wenn sich jetzt irgendeiner, ein ganz normaler Mensch, ein Schwarzfunker, sich irgendein Rufzeichen aussucht, ja, das ist etwa so, wie wenn ich mir ein Kfz-Kennzeichen selber male. Ja, ich kaufe mein Auto, mache ein Nummernschild drauf und fahre damit rum, erwischt mich ja eh keiner. Ja. Aber wie gesagt, ein normaler Bürger kann jetzt bei so einem Kfz-Kennzeichen nicht einfach nachgucken, ja, gibt es denn das überhaupt? Ja, der mich da gerade überholt oder geschnitten hat, gibt es denn das Kennzeichen überhaupt? Beim Amateurfunk ist es so, dass eben ein gehörtes Rufzeichen, ein deutsches Rufzeichen, kann jeder im Prinzip nachgucken auf dieser Webseite von der Bundesnetzagentur, gibt es dieses Rufzeichen überhaupt? Und somit lässt sich ein Schwarzfunker relativ schnell identifizieren, wenn er nämlich ein selbstgewähltes Rufzeichen hat,
das es gar nicht gibt. Nicht? Der sitzt da irgendwo in der Pampa. Wie werde ich dem habhaft?
Ja gut, ich muss sagen,
kann ich den peilen?
Die Funkamateure sind eigentlich ein ganz korrektes Volk. Unter uns gibt es keine Schwarzfunker. Aber natürlich ist es technisch möglich, in vereinzelten Einzelfällen, die vielleicht doch mal aufgetaucht sind, so einen Funker, ich sage jetzt nicht Funkamateur, er ist ja kein Funkamateur, aber so einen Sender anzupeilen. Ja, einerseits durch technische Mittel, die wir Funkamateure selber haben, ja, durch Peilantennen oder Richtantennen oder was wir hier auf dem Bild zum Beispiel sehen, eine große Richtantenne. Die kann ich natürlich in die bestimmte Richtung richten, wo ich den Störsender vermute. Und dann kann ich ganz grob die Antenne mal drehen und feststellen, kommt er aus dieser Richtung
oder
kommt er
woanders. Und dann habe ich noch zwei, drei Spätzeln und
ihr rechnet dann gemeinsam aus. Sowas lässt sich natürlich machen. Da treiben die Funkamateure auch einen Sport damit, eben dieses sogenannte Amateurfunkpeilen, wo man eben mit kleinen Peilempfängern durch den Wald läuft und sucht irgendwo versteckte Kleinsender, die da versteckt sind, und man eignet sich da diese Geschicklichkeit an, eben auf in relativ kurzer Zeit so einen Sender aufzuspüren und eben den anzupeilen und direkt drauf zuzulaufen. Sowas, was Kinder vielleicht im Kleinen im Wald machen, ja, kann man natürlich auch im Großen mit großen Antennen durchführen. Und eben einfach sagen, dieser Schwarzfunker ohne Rufzeichen oder ohne gültiges Rufzeichen, der muss da oder da oder da sein. Aber mehr Maßnahmen wollen und können auch wir Funkamateure nicht ergreifen. Wir fahren da nicht hin und schneiden dem das Antennenkabel durch. Also ja, Sie schauen so viele Filme an. Nein, das tun wir natürlich nicht.
Ich höre auch schon auf. Es gibt auch Weltmeisterschaften der Funker, habe ich gelesen.
Ja, zum Beispiel auch im Amateurfunkpeilen. Also nicht nur Morse-Telegrafie oder irgendwelche Wettbewerbe oder sowas, sondern unter anderem auch im Amateurfunkpeilen. Also es gibt natürlich, der Mensch ist natürlich nicht nur kommunikativ, der Mensch ist auch Jäger und Sammler. Und er vergleicht sich gerne mit anderen. Ja, das ist in jedem Sport so, das ist beim Golf so, das ist beim Autofahren so, das ist auch beim Amateurfunk so, dass man eben einfach sagt, ja, ganz normal funken, das langweilt mich. Ich habe ja schon so viele und so. Und man geht dann eben einfach her und misst sich mit anderen und sagt eben, in einer bestimmten Zeit findet ein Wettbewerb statt, typischerweise am Wochenende. Manche dauern sogar 24 Stunden, von meinetwegen Samstag 14 Uhr bis Sonntag 14 Uhr. Und in dieser Zeit ist ein europaweiter, ein deutschlandweiter oder ein weltweiter Wettbewerb und es werden Verbindungen gezählt, eben die Anzahl der Verbindungen, der erfolgten Funkverbindungen, die man in diesem Zeitraum absolviert. Aha. Und also der Beste bekommt eine Urkunde? Oder
um den, der am weitesten weg ist, sondern um die Zahl der Kontakte, die
also
man überhaupt...
Also es gibt Kurzwellenwettbewerbe, da ist ja jetzt, ob ich jetzt 100 Kilometer Funk oder 1000 Kilometer oder 10.000 Kilometer, da ist praktisch kein Unterschied. Deswegen habe ich nicht mehr oder weniger Leistung, sondern die Verbindung klappt eben einfach. Und da zählt eben eine überbrückte Verbindung, zählt einen Punkt und dann summiert man die auf und die Sache passt. Im UKW-Bereich, wo also Reichweite schwieriger zu erreichen ist, ja, sag ich mal 20 oder 50 Kilometer kann ich auf jeden Fall überbrücken. Aber ob ich dann im UKW-Bereich auch 200 oder 400, 500, 1000 Kilometer überbrücken kann, meistens hört es dann da schon wieder auf. Das ist eben die persönliche Geschicklichkeit oder der bessere Standort oder vielleicht auch ein bisschen die höhere Sendeleistung oder die bessere Betriebstechnik. Und da zählen auch überbrückte Kilometer.
Mit der Kurzwelle kommt man ja besonders weit bei relativ geringer Leistung. Langwelle auch weit, aber dann braucht man richtig Power dahinter. Habe ich das technisch
richtig verstanden? Ist im Prinzip schon richtig.
Warum kommt man denn mit einer Kurzwelle quasi um die Erde? Ich las da was von, die Welle geht auf in die Ionosphäre, weit über Dings, geht vielleicht sogar, stößt an Satelliten, an den Mond, haben Sie gleich am Anfang gesagt. Kann man einem Laien das halbwegs
Das kann man sich natürlich vorstellen, machen, wenn man wieder an das Radio von der Oma zurückdenkt mit den LMKU-Tasten, Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW-Tasten. Da gab es eben auch diesen Kurzwellenbereich, der ja jetzt rundfunkmäßig nicht mehr so arg frequentiert ist von den Sendern. Die ziehen sich ja da ein bisschen zurück. Aber da gab es eben früher auch noch im Rundfunkbereich Rundfunksender aus überall von der Welt, die ich im unserem Bereich zu Hause eben empfangen konnte, weil eben diese Kurzwellen die Eigenschaft haben, sie werden von der Antenne ausgesendet, bewegen sich natürlich rundherum im Raum, breiten sich auch ein bisschen in den Weltraum aus und da sind jetzt um die Erde herum, sind da sogenannte in der Ionosphäre, sind ionosphärische Schichten, die Eigenschaft haben, besonders bei Sonneneinstrahlung, diese Funkwellen wieder zurück zur Erde zu reflektieren, also fast zu reflektieren. Der Fachmann spricht von einer Beugung, also einem gewissen Radius. Aber man kann auch sich an eine Reflexion denken, wie eine Billardkugel an der Bande vom Billardtisch. So werden die Funkwellen zur Erde zurückgeworfen und können damit, sage ich mal, locker 2.000, 3.000 Kilometer überspringen. Ja, damit komme ich also vielleicht mit ein oder zwei so Sprüngen über den Atlantik rüber in Richtung Nordamerika und kann damit eben mit einer Kurzwellenverbindung weltweiten Funkverkehr aufbauen. Ultrakurze Wellen, also die UKW-Wellen, die hören meistens nach ein paar Kilometern auf, also 40, 50 bis 100, vielleicht auch in Extrem bei Überreichweiten mal 1000 Kilometer. Aber eine Atlantiküberquerung ist da schon sehr schwierig und auch sehr, sehr aufwendig.
Aha. Und wen der Herr Kraus dann schon oder in welchen Ländern er schon war, qua Ionosphäre, wie hoch ist denn eigentlich die Ionosphäre?
Diese ionosphärischen Schichten, die beginnen so ganz grob bei 60, 70 Kilometer über der Erdoberfläche, gehen dann rauf bis etwa 400 Kilometer über die Erdoberfläche. Also das ist der Bereich, wo tieffliegende Satelliten fliegen oder die ISS-Raumstation zum Beispiel auch durchfliegt. Das stört die Satelliten, stört das nicht. Ja, also die werden daran nicht gehindert, durch diese Schichten zu fliegen. Aber sie sind für die Funkwellenausbreitung sehr wichtig. Nicht nur für unsere Amateurfunkwellen, sondern wie gesagt früher für Rundfunk auf Kurzwelle, was sehr interessant war. Oder eben alles, was mit Kurzwellenausbreitung zu tun hat. Früher auch der Seefunk, der Flugfunk ging auch sehr, sehr viel über Kurzwelle. Geht auch jetzt noch über Kurzwelle. Natürlich zusätzlich werden Satellitenverbindungen verwendet im kommerziellen Funkdienst.
Dann halten wir jetzt noch mal kurz ein, bevor wir dann zu dem menschlichen weltweiten Kontakt kommen, von dem Sie mir jetzt hoffentlich dann ein bisschen was erzählen, Herr Kraus. Und ich probiere jetzt ein technisches Experiment hier. Nehmen wir. So, zurück zum Funk, zum weltweiten oder auch nur regional begrenzten. Der Amateurfunker Eckhard Kraus, mein Gast, einer der Experten, der auch ausbildet, damit man seine Lizenz kriegt, denn die braucht man, wenn man funken will. Das geht nicht so einfach, dass man sich hinsetzt, sonst ist man nämlich ein Schwarzfunker und das wollen wir
richtig,
nicht.
Richtig, ganz genau.
Ne, Herr Kraus. Herr Kraus, wie ist es das jetzt? Wir brauchen noch keine Lizenz, ich kann auch in einem Club mal es einfach probieren. Wie läuft denn das von der Etikette? Ich setze mich hin, schalte ein und höre erst einmal nichts.
Nichts oder ein Rauschen oder wie früher beim CB-Funkgerät, ja, das Rauschen der großen weiten Welt. Na gut, es gibt natürlich ein bisschen eine vorgeschriebene Betriebstechnik, wie man den Funkverkehr abwickelt oder aufbaut und wieder beendet, mithilfe des Rufzeichens. Man identifiziert sich natürlich anhand des Rufzeichens, damit auch andere zuhörende Stationen wissen, wer hier gerade sendet. Und dann habe ich im Prinzip drei verschiedene Möglichkeiten, ein Funkgespräch zu beginnen. Erstens gibt es einen sogenannten allgemeinen Anruf. Das gibt es beim Handy noch nicht, glaube ich, einen allgemeinen Anruf. Ja, ich gehe einfach auf eine freie Frequenz und schaue, ob da schon was los ist. Wenn nichts los ist, setze ich meinen allgemeinen Anruf ab. Das ist im Prinzip ein Anruf an alle zuhörenden Stationen. Wenn mir das praktisch egal ist, mit wem ich rede, und ich lasse mich auf eine Zufallsbekanntschaft ein, dann mache ich einen allgemeinen Anruf, sage hinterher mein Rufzeichen dazu und dann höre ich mal, ob sich jemand meldet auf meinen Anruf, der nennt dann sein Rufzeichen und das ist die erste Möglichkeit.
Also man sagt dann, hier ist Delta Hotel 1 November Echo Kilo,
genau.
Ist jemand da?
So ähnlich im Prinzip. Wenn ich eine deutsche Verbindung erwarte, also im UKW-Bereich, im Nahbereich oder sowas, da sage ich einfach in Deutsch allgemeiner Anruf hier von DH1NEK oder ich buchstabiere das Delta Hotel 1 November Echo Kilo, bitte kommen, ja. Dann ist das ein höflicher allgemeiner Anruf. Natürlich, man sagt sein Rufzeichen dann schon zweimal oder dreimal oder sowas, weil man kann nicht erwarten, dass die Gegenstation als einfach mit gezücktem Kugelschreiber vor der Station sitzt und einen Zettel bereit hat und dann sofort alles aufschreiben kann, was sie hört, sondern man sagt halt allgemeiner Anruf zwei, dreimal und dann sein Rufzeichen zwei, dreimal und dann sagt man am Schluss bitte kommen, dann weiß der Zuhörer, jetzt ist der Anruf beendet, jetzt hört der Rufende. Ja, gut, und dann würde der Gerufene oder einer, der eben einfach sagt, jawohl, ich habe jetzt gerade Zeit, ich habe 5 Minuten und die Frequenz ist frei, es passt alles, ich kann da mal antworten, der würde sich auch mit seinem Rufzeichen vorstellen. Und dann haben wir die Rufzeichen schon mal ausgetauscht und wenn man dann ins Gespräch kommt, dann stellt man sich natürlich erstmal vor, nur der Vorname, also wir Funker reden uns alle mit dem Vornamen an, der Nachname ist uninteressant. Ich bin sogar schon mal so weit gegangen und habe gesagt, Funkamateure haben gar keine Nachnamen, ja, nur Rufzeichen und Vorname, damit identifiziert man sich und man spricht sich auch nur mit dem Vornamen an. Wenn da einer kommt und sagt Sie und Nachname, da weiß ich genau, das ist ein Schwarzfunker, der kennt sich nicht aus, ja, weil eben hier nur der Vorname wichtig ist. Und dann sagt man natürlich auch noch, wo man ist. Ja? Also wo man, natürlich nur die Ortschaft, also Straße, Hausnummer interessiert niemanden. Aber wenn man auf UKW funkt und man hat jemanden aus dem gleichen Stadtteil oder aus dem gleichen Stadtgebiet oder aus dem gleichen Landkreis, dann sagt man halt, in welcher Ortschaft oder in welchem Stadtteil man steht. Und wenn es ein internationaler Funkkontakt ist, der kann mit dem Stadtteil natürlich nichts anfangen, der internationale Gesprächspartner, dem würde ich dann halt sagen, ich bin in Norddeutschland oder in Süddeutschland oder in Bayern oder irgendwo. Und wenn der Amerikaner dann zum Beispiel sagt, ja, Bayern kenne ich, da war ich schon mal stationiert, wo denn da genau, dann kann ich natürlich detaillierter werden. Aber im Normalfall interessiert den Ausländer ja, okay, Norddeutschland, Süddeutschland, der will auch nicht Straße, Hausnummer oder Stadtteil wissen. Ja, und dann geht es natürlich mal weiter nach der allgemeinen Vorstellung, Name, Standort, was man für eine Funktechnik verwendet. Wie gut höre ich denn den anderen? Dann erzähle ich vielleicht, ich habe einen Sender mit 100 Watt, mit dieser Glühlampenleistung. Oder ich habe eine Antenne vom Typ XY oder ich habe einen Sender von der Firma sowieso oder dieses oder jenes. Oder wenn man besonders stolz drauf ist, ich habe einen Eigenbausender, den habe ich selber gebaut. Ja, oder vielleicht noch was Historisches mit ein paar alten Röhren drin. Das ist auch immer sehr interessant. Ja, erzählt ein bisschen von seinen Bedingungen, unter denen man arbeitet. Und dann im Prinzip macht der andere genau das Gleiche, stellt sich auch vor. Und dann kommt man natürlich von einem Thema zum anderen. Ja, der eine fragt mich was über meine Antenne, dann gebe ich ihm eine Antwort. Ja, und dann kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Dann kann so ein Gespräch, wo ich sage, naja, ich plaudere mal 5 Minuten, kann mal schnell eine halbe Stunde werden oder 2 Stunden oder wie auch immer. Also da sind der Freiheit keine Grenzen gesetzt.
Ja, das Schöne ist, es kostet nur 100 Watt.
Ne? Die Stromkosten, also, ganz genau, ja. Aber ob der Fernseher jetzt läuft oder die Funkstation, also das kommt aufs Gleiche raus, ja, denke ich mal, da ist die Funkstation vielleicht schon natürlich attraktiver als der Fernseher. Und dann, wenn man sich kennt und wenn man vielleicht das Rufzeichen und den Namen von der Gegenstation aufgeschrieben hat oder im Computer in seinem Logbuch, in seiner Datenbank notiert hat, dann kann es natürlich sein, dass man sich öfter unterhält. Das ist dann ein gezielter Anruf. Also kein allgemeiner Anruf an alle, die zuhören, sondern ein gezielter Anruf, wenn ich sage, ich möchte jetzt, das ist Samstagabend 18 Uhr, da treffe ich mich immer mit dem und dem und dem und dann rufe ich eben gezielt einen von meinen Bekannten. Ich weiß sein Rufzeichen, ich weiß seinen Namen und ich hoffe, dass er auf der Frequenz hört und ich denke dann auch, dass er antworten wird, wenn er da ist, wenn man sich zum Beispiel verabredet und man ruft gezielt eben jemanden.
Aber alle anderen können mithören.
Ne? Natürlich, das, kann jeder andere kann zuhören.
Und
es ist auch im Prinzip keine Unhöflichkeit, wenn man sich jetzt in ein Gespräch mit hineinmischt und sagt, hey Jungs, ich bin auch da. Man nennt natürlich sein Rufzeichen, ganz klar, identifiziert sich, Rufzeichen, Name, Standort. Ja, das sind so die Mindestangaben, die man so zu machen hat. Und dann ist man da mit dabei. Aber es ist natürlich ein Gesetz der Höflichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel bemerke, es unterhalten sich zwei über Funk, wo es also scheint, die haben sich vor 40 Jahren das letzte Mal unterhalten und die müssen jetzt irgendwie sich auf Stand bringen und neu austauschen und so weiter. Also da quetsche ich mich jetzt nicht mit rein und sage, hallo, wie hört ihr mich? Sondern da lasse ich die erstmal fertig machen und lasse die mal die historischen Daten aufarbeiten. Und aber man erkennt dann an so einer Funkrunde, wenn dann auch mehrere dabei sind, einer spricht, andere hören zu, dann wird reihum das Mikrofon im geistigen Sinne weitergegeben, dann kriegt der andere das Mikrofon, dann reden wieder eine und da kann ich mich natürlich gern mit reinmelden und sagen, hallo Jungs, ich bin auch da, Rufzeichen, Name, Standort.
Ja, geht das so mit Roger? Oder
ja, es gibt ein paar so Betriebsworte.
Zu erkennen gibt, ich habe jetzt ausgeredet, jetzt darfst du.
Zum Beispiel,
du,
ja. Ne? Da gibt es natürlich eben, Roger steht im Prinzip für den männlichen Vornamen mit R, ne? Ganz klar, steht aber auch im Prinzip für die Abkürzung des Wortes received. Ja, also ich habe deine Aussendung received, ich habe es verstanden. Ja, das ist, kürzt man eben einfach mit Roger ab, ja, und sagt, das heißt so viel wie verstanden. Wird häufig falsch ausgelegt, Roger ist keine Antwort auf eine Frage. Also wenn ich sage, kommst du heute Abend mit in die Kneipe und er sagt Roger, dann hat er die Frage verstanden, aber nicht beantwortet. Wird ja oft verwechselt, ja, dass eben ein Funkamateur eine Frage mit Roger beantwortet, ist aber eigentlich keine korrekte Antwort. Da sagt man ja, ich komme gern mit in die Kneipe oder nein, ich gehe nicht mit, ich habe keine Zeit, aber nicht Roger auf eine Frage. Aber im Prinzip ist es so, es gibt eben dieses Roger und Kommen und Ende und so weiter, wie man es aus den Spielfilmen, die Sie ja kennen, wie man es so kennt. Ja, oder die LKW-Fahrer, die CB-Funker benutzen das teilweise auch, um eben dem anderen zu sagen, jetzt bitte, jetzt bist du dran zum Sprechen oder ich habe dich verstanden, sagt mir eben einfach dieses Roger zum Beispiel. Zusätzlich gibt es natürlich in der Amateurfunk- oder in der Funkfachsprache unzählige, viele, viele Fachbegriffe, die wir jetzt hier nicht alle aufzählen wollen.
Das ist eine Sprache der Abkürzungen, das habe ich schon gelernt.
Es sind also Abkürzungen, die kommen aber auch vom Telegrafiefunkverkehr, weil wir eben in der Telegrafie zum Beispiel sehr, sehr viele typische Amateurfunk, typische Sachverhalte eben einfach abkürzen. Ja? Da gibt es zum Beispiel dieses Codewort, dieses QTH, also ein Q, ein T und ein H, das ist die Abkürzung für mein Standort ist. Ja, also wenn ich einfach in der Morse-Taste gebe QTH Nürnberg, dann heißt es ausgesprochen, mein Standort ist in Nürnberg. und ich gebe stattdessen einfach QTH. Das ist eine internationale Amateurfunkabkürzung, wobei diese Abkürzungen hat man früher auch im Seefunk und im Flugfunk verwendet, wenn es darum geht, Morsetelegrafie durchzuführen. Da gibt es sehr, sehr viele von diesen Abkürzungen, wo man eben typische Redewendungen im Funkwesen eben einfach abkürzt. Und viele Funkamateure benutzen diese Abkürzungen auch im normalen Telefoniebetrieb, also im Sprachbetrieb, dass man eben einfach sagt, mein QTH ist Nürnberg. Das muss man nicht. Manche tun es, ja, ist aber jetzt nicht unbedingt der Fehler. Diese Abkürzungen sind aber hauptsächlich für den Telegrafiefunkverkehr gedacht.
Und wenn man jetzt international unterwegs ist, was Sie nicht so häufig sind,
weil eigentlich Sie, eher weniger, weil ich sehr, sehr viele andere Tätigkeiten im Amateurfunk habe.
Zu tun haben, las ich irgendwo und man hat jemanden erreicht, jetzt sind wir mal in Kasachstan oder sowas. Dann war es früher üblich, dass der eine ganz analoge Postkarte ausgefüllt hat.
Oder? Das ist auch heutzutage noch üblich.
Und die schickt dann als Beweis. Haptischen
ja, nicht als Beweis, als Urkunde, als Dokument für diese getätigte Funkverbindung. Da kann ich nachweisen, dass ich diese Funkverbindung tatsächlich getan habe. Das muss ich nicht gegenüber dem Gesetzgeber nachweisen oder so, sondern das ist für mich ein Nachweis. Jawohl, den hatte ich schon mal gearbeitet. Also mit dem hatte ich schon mal einen Funkkontakt. Das tut man auch heute noch sehr gerne. Viele Funkamateure verschicken auch noch diese Papier-Postkarten. Das sind so postkartengroße Kärtchen. Da ist meistens irgendein schönes Bild drauf von der Funkstation oder vom Hund, von der Katze, vom Landkreis oder einen Blick aus dem Fenster. Also
man darf jede Karte hier nehmen.
Sie also ja, nichts Anstößiges.
Gruß vom Oktoberfest.
Ganz klar, kann man auch tun. Und auf der Rückseite eben ist so ganz klein tabellarisch Datum, Uhrzeit, Rufzeichen der Gegenstation, auf welcher Frequenz haben wir gefunkt, wie gut habe ich dich empfangen und eine handschriftliche Unterschrift gehört noch mit dazu. Dann ist das im Prinzip ein gültiges Dokument. Das wird auch im innerdeutschen Funkverkehr sehr gerne ausgetauscht, aber natürlich mit exotischen Stationen oder mit internationalen Stationen auch noch sehr gerne, ganz klar. Und diese sogenannten Empfangsbestätigungskarten, oder wir kürzen das ab als QSL-Karte, wieder so eine Q-Gruppe, ein Q-Code, eben QSL heißt so viel wie Empfangsbestätigung. Das ist eben die schriftliche Bestätigung, eine bestimmte Funkverbindung erfolgreich abgewickelt zu haben. Und da gibt es natürlich auch wieder, ne, der Mensch ist ein Jäger und Sammler. Ja, viele Leute, die sich also die Innenwand von ihrem Funkraum damit behängen oder in Albums einkleben oder was auch immer. Und natürlich vergleicht man sich auch mit anderen, ne, wie es dem Menschen so inne ist. Und man geht dann natürlich auch her und sagt, ich habe mehr als du, ja, wenn man dem seinen Stapel zeigt, dem anderen Kollegen aus dem DRAC. Und da gibt es natürlich auch Wettbewerbe. Wenn ich 1000 Stationen gearbeitet habe, dann bekomme ich eine Urkunde. Oder wenn ich zum Beispiel 50 Stationen aus dem und dem Landkreis, dann gibt es ein schönes Diplom von diesem Landkreis meinetwegen. Oder da gibt es alle möglichen Wettbewerbe praktisch durch nachgewiesene Funkverbindungen.
Und da soll es ja Kolleginnen und Kollegen geben, die zigtausende von diesen...
Mit Sicherheit, ja, doch. Karten. Also ich habe schon auch einige gesammelt. Ich bin jetzt nicht der sammelwütige Typ, wobei ich sage mal, meine Funkverbindungen, die beschränken sich hauptsächlich auf den fränkischen oder bayerischen Raum. Ja, so arg viele fremde Länder habe ich jetzt noch gar nicht gearbeitet, beziehungsweise habe ich schon gearbeitet, aber ich bin nicht so scharf drauf wie vielleicht viele andere, die sagen, den brauche ich unbedingt noch oder diese einsame Insel, da muss ich auch noch einen Funkamateur erreichen. Ich nehme den Amateurfunk eigentlich eher, sage ich mal so, zum Plaudern als Freizeitbeschäftigung, mich mit Kumpels, mit Freunden abzusprechen. Ich würde gerne natürlich mehr funken, habe aber innerhalb unseres Vereins doch sehr, sehr viele Aufgaben, die ich mir alle selber gewählt habe, das ist richtig. Aber denen will ich natürlich den Vorzug geben und die müssen erstmal erledigt sein.
Ja, aber es gibt unter Ihren Kolleginnen und Kollegen dann auch sicherlich Menschen, die sammeln Prominente. Ne? Da gibt es ganze Listen, kann man da nachlesen, Staatsoberhäupter, Politiker, Bumipol, Juan Carlos I. von Spanien,
ja, der Rajiv Gandhi, König Hussein natürlich.
Carlos Menem, Präsident von Argentinien, ehemaliger Friedrich Merz, deutscher Politiker und dann Wissenschaftler und Techniker, also natürlich Techniker, Astronauten und so, die sind da vertreten.
Das, Schauspieler das, teilweise Schauspieler auch, Musiker habe ich, habe da in der Liste.
Musiker gibt es auch, ja, Chet Atkins, Marlon Brando. War auch ein Funker, Priscilla Presley. Da, die kann man vielleicht einmal auf den Wellen
irgendwo begegnen. Das ist natürlich auch sehr selten, dass man da mal so einen Prominenten dran hat. Also ich habe einen Funkfreund, der hat also tatsächlich mal, als er noch lebte, mit dem König Hussein von Jordanien, dem Juliet Yankee 1, also JY1 war sein Rufzeichen, kurz und bündig, so wie die Air Force 1 bei den Amerikanern.
Ja, als König.
Ja, konnte er sich das wohl raussuchen, dieses Rufzeichen. Also einer meiner Funkfreunde hatte also mal das Vergnügen, als er noch lebte, mit dem König Hussein ein kurzes Gespräch zu führen. Das ist natürlich schon ein erhebendes Gefühl, das ist ganz klar, aber nicht die Regel. Ja, weil die haben natürlich andere Geschäfte zu tun,
sag ich mal, ein bisschen was anderes
als
zu
wir
tun.
Funkamateure, und die kommen wahrscheinlich noch seltener zu funken. Einen ganz wichtigen habe ich noch, ist ja heute gang und gäbe, die Firma Apple, der Steve Wozniak, also der eine von den beiden überlebenden Firmengründer der Firma Apple, ja, Steve Wozniak, Whisky Alpha 6 Bravo November Delta ist sein Rufzeichen. Der lebt noch, vielleicht ist er schon in Rente, dann hat er viel Zeit zum Funken. Also da gibt es also sehr, sehr viele bekannte Schauspieler, Firmengründer.
Jetzt hat der iPhones zum Saufuttern, aber nein, er funkt lieber.
Nein, ne? Er funkt lieber. Er da weiß hat, noch, wo es
da hat er recht,
wo es Spaß macht. Den Cliff Richard sehe ich da zum Beispiel gerade.
Ja. Darf ich noch zwei kurze Fragen, weil die Zeit geht jetzt langsam zu Ende. Wie schaut es aus mit dem Nachwuchs im Zeitalter von Facebook?
Funker-Nachwuchs ist natürlich ein Problem, sag ich immer. Jugendliche haben andere Vorlieben, ja, die funken da lieber mit dem Handy. Man ist natürlich auch Funk, ganz klar. Aber da tun wir uns schon ein bisschen schwer. Drum eben, wie gesagt, die intensive Amateurfunkausbildung, die ich betreibe, jetzt jedes Jahr praktisch einen Ausbildungskurs mit mehr oder weniger Teilnehmern. Leider gehen auch die zurück. Aber wie gesagt, wir versuchen, die 65.000 Funkamateure auch in Zukunft zu halten, ganz grob.
Und noch eins, ein Kapitel, das man einfach nicht vergessen sollte, finde ich, den sogenannten Notfunk.
Notfunk.
Der ist immer noch sehr, sehr wichtig, nehme ich an.
Funkamateure, das liest man ja doch immer wieder mal in der Presse, sind häufig diejenigen, die irgendwelche Notrufe empfangen, sei es von Schiffen oder was auch immer, die in Not geraten sind, die jetzt gerade über ihre Schiffsseefunkfrequenz vielleicht keinen erreichen. Viele private Yachten oder Schiffe haben Amateurfunk an Bord und sehen da auch Chancen, mit Funkamateuren in Verbindung zu treten. Die Funkamateure leiten dann gerne natürlich die Notrufe weiter an die entsprechenden Behörden und sorgen eben dafür die geschlossene Kommunikation. Oder auch natürlich innerhalb von Deutschland gibt es sehr, sehr viele so Notfunkgruppen, die sich eben einfach zusammengetan haben, deren Hauptaufgabe es ist, zum Beispiel bei einem Stromausfall netzunabhängig arbeiten zu können, also mit Notstromaggregaten, mit Batterien Kommunikation aufrechterhalten zu können, dass man als Ansprechpartner zum Beispiel für den besorgten Bürger dient und eben einfach einen Notruf oder eine Hilfeleistung anbieten kann. Oder wie gesagt, wir bieten die Kommunikation an, wenn jemand Medikamente braucht, wenn jemand irgendwelche Nöte oder Sorgen hat oder einen Rettungsdienst benötigt, wären wir Funkamateure in der Lage, stromunabhängig zum Beispiel ein Krankenhaus zu besetzen oder als Anlaufstelle der Bürger zu dienen und Kommunikation als Dienstleistung anzubieten. Natürlich über eine begrenzte Zeit, es geht nicht über Jahre hinweg, aber wir haben auch keine so markanten Stromausfälle bei uns jetzt im deutschen Raum. Sind wir froh, dass wir nicht benötigt werden. Aber wir Funkamateure hätten die Technik da bereit zu stehen.
Ich nehme an, wenn ich jetzt in Syrien oder im Irak sitzen würde, da geht wenig mit dem Handy manchmal.
Hat man vielleicht eher Probleme. Und,
dann ist es gut zu wissen, dass es immer noch eine Technologie, eine Technik gibt, die, auch wenn vieles zusammenfällt, einen gewissen zivilisatorischen Anspruch aufrechterhalten kann.
So ist es, ja.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich schaue gerade unsere Liste der Themen durch, aber die Zeit erlaubt es nicht. Noch 5 Minuten bis zu den Nachrichten.
Es hätte noch 2 Stunden dauern können.
Ja, leicht. Ich bedanke mich bei Eckhard Kraus, der uns heute in die Welt des Amateurfunks eingeführt hat.
Ich
wünsche Ihnen Nachwuchs, und zwar Frauen wie Männer gleichermaßen. Und Ihnen noch eine erfolgreiche funkische Zukunft. Herzlichen Dank bei Ihnen und bei den Hörerinnen und Hörern, die heute wieder
Dankeschön.
Dabei waren.
Dankeschön, ich bedanke mich für die Einladung hier.
Danke, dass Sie aus Nürnberg gekommen sind.
Gerne.
Dann, Leidl, macht's es gut und für Gott.